NDR Kultur à la carte.
Heute mit Beate Scheibe und wir sind zu Gast in Berlin-Zehlendorf bei dem ungarischen Dirigenten Ivan Fischer. Ich freue mich sehr, dass wir heute Zeit finden für ein längeres Gespräch über Musik, natürlich über das Budapest Festival Orchestra, ein Name, der aufs Engste mit Ihrem verbunden ist, über das Dirigieren, über Ihre Heimat Budapest und über Berlin und vieles mehr. Herzlich willkommen, Ivan Fischer.
Danke, es freut mich.
Ivan Fischer, zwei feste Standorte, Berlin und Budapest, gehören zu Ihrem Leben, natürlich noch viele mehr. Berlin, zu dieser Stadt, die eine Heimat geworden ist, haben Sie eine enge Beziehung aus vielen Gründen. Unter anderem spielt das Konzerthaus Berlin immer noch eine wichtige Rolle. Welchen Blick haben Sie auf die Stadt und was bedeutet Berlin für Sie?
Ich wohne in Zehlendorf, das ist sehr schön grün hier und ich habe diese Gegend sehr gern. Vor allem, es gibt diese wunderbare zwei Seen in der Nähe. Ich bin zwischen Schlachtensee und Krummelanke. Und da gehe ich so gerne so herumspazieren. Eine dort vielleicht halbe Stunde. Schlachtensee ist etwas größer, das ist dann über eine Stunde. Aber das sind so inspirierende Orte, wo man sich gut ausruhen und inspirieren lassen kann.
Wie hat sich Berlin verändert in den Jahren, in denen Sie hier so fest verankert sind? Wie nehmen Sie Berlin heute wahr als Stadt und auch als Musikstadt?
Ich muss sagen, ich war hier ein paar Mal noch vor der Wende und dann direkt nach der Wende. Und ich habe diese großen Veränderungen miterlebt. Ich erinnere mich so Anfang 90er Jahren, wenn man in ein Taxi stieg, dann habe ich die Adresse gesagt. Und dann entweder hat der Taxifahrer das sofort gewusst oder in ein Buch gegriffen. Und dann wusste ich, aha, er kommt auch aus Ost-Berlin und die Adresse ist West-Berlin, weil die Taxifahrer nur eine Hälfte der Stadt gut gekannt haben. Was für mich deutlich geworden ist, dass die Spaltung ist kulturell geblieben. Im Konzerthaus ist ein anderes Publikum als in der Philharmonie. Und obwohl das jetzt die Kinder oder die Enkel sind von den Leuten, die noch die Mauer echt täglich erlebt haben, eigentlich gehen die Familien von den ehemaligen DDR-Bürgern ins Konzerthaus und ein ganz anderes Publikum in die Philharmonie. Warum das so bleibt, das müsste man einmal gründlich forschen.
Wo dirigieren Sie lieber, in der Philharmonie oder im Konzerthaus?
Das ist sehr schwer zu vergleichen. Es sind sehr unterschiedliche Häuser. Die Philharmonie ist großartig, das ist so ein, bei mir ist das sehr ein Karajan-Produkt. Ich erinnere mich noch, ich war, als ich zuerst Gastdirigent war bei dem Philharmoniker, war der Karajan noch da. Und ich habe das so in Erinnerung und die Philharmonie hat sich eigentlich überhaupt nicht verändert. Konzerthaus dagegen, das ist in den 80er Jahren wieder aufgebaut vom Schauspielhaus. Wunderbar. Der Manfred Prassner war der Architekt, der das fantastisch gemacht hat. Ich habe ihn getroffen, ich wollte mit ihm sprechen, weil es hat mich interessiert, wie man so ein Konzertsaal so gut machen kann. Und er hat überhaupt den ganzen Gendarmenmarkt geplant. Er war etwas verbittert, ein älterer Herr, weil er hat gesagt, nach der Wende galt er als der DDR-Architekt und niemand hat ihn angerufen. Und er konnte das nicht ganz bis zum letzten Punkt bringen. Aber eigentlich ist das fast fertig, die Rekonstruktion des Platzes und des Hauses. Wunderbar gemacht. das finde ich ein besonders schönes Haus, muss ich sagen, das Konzerthaus. Und das, ich bin da sehr emotional verbunden, weil ich so lange dort gearbeitet habe. Und ich habe die Leute und das Haus sehr gern.
Budapest ist Ihr Geburtsort, Ungarn Ihr Heimatland. Auch dazu gibt es engste Beziehungen, vor allem durch das von Ihnen vor mehr als 40 Jahren gegründete Budapest Festival Orchestra. Darüber möchte ich gleich mit Ihnen sprechen und zuvor hören wir Sie mit Johannes Brahms. Johannes Brahms, der ungarische Tanz Nummer 15 B-Dur mit dem Budapest Festival Orchestra unter der Leitung von Ivan Fischer. Bei ihm sind wir zu Gast in Berlin. Und ja, wer könnte die ungarische Seele in Brahms Schaffen besser zum Leben erwecken als das vielfach ausgezeichnete Orchester, das wir hier gehört haben und das Sie, Ivan Fischer, vor über 40 Jahren gegründet haben. Brahms, ein wichtiger Komponist in Ihrem Repertoire. Alle Sinfonien und weitere bedeutende Orchester Werke sind auf CD eingespielt im Laufe der Jahre. Welche Bedeutung hat Brahms für Sie?
Das finde ich eine sehr schöne Frage, weil Brahms ist die Brücke zwischen Deutschland und Ungarn. Brahms hat oft Ungarn besucht, hat auch Konzertreisen gemacht mit dem Remenyi, ein junger Ungar, der mit ihm in den jungen Jahren von Brahms zusammen Konzertreisen organisiert hat. Brahms hatte Beziehung zur ungarischen Musik, starke Beziehung. Und er hat natürlich die Zigeunerkapellen gehört, wie sie improvisieren, die populäre Musik gelernt. Wahrscheinlich hat Remenyi ihm viele populäre ungarische Stücke zeigen lassen und das haben sie dann zusammen aufgeführt. Und aus dieser populären ungarischen Musik, man könnte sagen, das war die Popmusik des 19. Jahrhunderts dort, daraus hat er die ungarischen Tänze komponiert. Die sind eigentlich Bearbeitungen von populären Melodien. Brahms war fasziniert. Er hat dann später auch manchmal Ungarn besucht. Ich habe noch mal von meinem Vater eine Geschichte gehört, dass Brahms einmal zu einer Don Giovanni-Aufführung in der Budapester Oper gekommen ist, wo Gustav Mahler dirigiert hat, und welche Bemerkungen er zur Aufführung gesagt hat. Ich finde, dass Brahms ist natürlich ein urdeutscher Komponist, deutlich. Das ist die deutsche Musik, aber sehr viel ungarische Impulse, was er rein aufgenommen hat und in seiner Musik verarbeitet hat. Und darum fühle ich eine besondere Verantwortung, weil ich oft höre, dass zum Beispiel die ungarischen Tänze so aufgeführt werden, dass sie nichts mit der ungarischen Folklore zu tun haben. Und obwohl das sehr stark verbunden ist, die ungarischen Tänze muss man so aufführen, wie die Zigeunerkapellen das spielen. Mit normaler Orchesterkultur soll man lieber davon Abstand nehmen.
Sie stammen aus Budapest und haben dort 1983 das Budapest Festival Orchestra gegründet. Das ist vor mehr als 40 Jahren gewesen. Wie kam es damals zu der Gründung des Orchesters? Warum wollten Sie dieses Orchester gründen und mit welchem Ziel?
Damals hat mich die Frage sehr stark interessiert, wie man im Orchester spielen sollte, wie man besser spielen sollte. Und mein Vorbild war zum Beispiel die Kammermusik. Ich habe gesehen, dass ein Streichquartett spielt mit großem Einsatz und auch emotional, kreativ, mit vielen Risikos und Initiativen. Und im Orchester spielt man gehorsam, genau die Anweisungen folgend, etwas mechanisch und leblos. So kam es mir vor, und ich wollte eine neue Orchesterkultur aufbauen, wo man im Orchester so spielt wie in einem Streichquartett. Das war eigentlich das Ziel, und das normale Orchester hat mich eigentlich gelangweilt oder kalt gelassen. Ich fand das nicht musizieren. Man spielt die Noten genau richtig, aber das war für mich keine Musik.
Wie bekommt man das hin, dass ein Orchester kammermusikalisch arbeitet oder denkt?
Das ist ein ganz langer Weg. Ich habe sehr viele Reformen eingeführt in Budapest. Dazu gehört sehr vieles, wie wir arbeiten, wie das Orchester organisiert ist, wie viel Kammermusik und andere Tätigkeiten, zum Beispiel solistische Tätigkeiten, alle Mitglieder machen. Das Orchester singt zum Beispiel regelmäßig als ein Chor. Es ist ein Reformorchester, und es gibt hunderte von diesen Veränderungen, und daraus entsteht eigentlich ein viel kreativeres und, ich finde, interessanteres Musizieren. Das Budapest Festival Orchester kann man sofort erkennen, und ich finde es weitaus besser als alle anderen Orchester der Welt.
Der Monat Mai stand ganz im Zeichen von Gustav Mahler, auf Tournee mit Malerwerken, unter anderem in Budapest, in Amsterdam, in Luzern, Zürich, Hamburg. Ich habe gesehen, es gab kaum freie Tage dazwischen auf dieser Maler-Tournee. Wenn Sie so eine intensive Tournee haben mit dem Werk eines Komponisten und mit Ihrem Orchester, dem Budapest Festival Orchestra, wie erleben Sie diese intensiven Phasen?
Das ist ziemlich normal für uns. Eine intensive Tournee wie jetzt in der Schweiz, Amsterdam bis Hamburg mit Mahlers Musik ist nicht leicht. Das ist schwer. Zum Beispiel die Musik ist so intensiv und so aufregend, dass man nicht so leicht sofort schlafen kann. Und wenn man das täglich macht, ist das schon eine Belastung, auch für alle Musiker, weil sie seelisch sehr stark dabei sind und für mich auch belastend. Aber so leben wir.
In Hamburg stand Mahlers Zweiter auf dieser Tournee auf dem Programm. Auferstehen, ja, auferstehen wirst du, so heißt es im Chor am Ende von Mahlers Zweiter Sinfonie, die religiös und philosophisch motivierte Kernbotschaft des Werks. Im Konzertsaal immer ein ergreifendes oder beeindruckendes Erlebnis, die gesamte Sinfonie, aber auch dieses große Chorfinale. Was ist für Sie das Beeindruckende der Zweiten von Mahler?
Das hat ein Programm. Die zweite Symphonie ist die Auferstehungssymphonie und es möchte Leute Trost bieten, Erklärung, dass nach dem Tod werden wir alle auferstehen. Und für Mahler ist das etwas ganz Naives und Direktes. Es ist wirklich so, ich glaube, er stellt sich das wirklich so vor, dass jetzt hört man die Symphonie und dann ist man überzeugt von der Auferstehung. Und so fühle ich mich auch und ich bin jetzt auch überzeugt, dass eine Auferstehung kommt. Wie genau, das weiß ich nicht. Also nicht so, dass wir dann aus den Gräbern rauskriechen, aber irgendwie werden wir auferstehen. Vielleicht ist das ein großer Ballon, wo alle Seelen zusammen sind und daraus kommt eine kleine Seele auf die Erde und dann gehen wir wieder zu diesem Ballon zurück und dann bin ich auch zusammen mit Gustav Mahler und alle anderen früher gestorbenen Menschen. Aber das ist ein neues Leben. Also was er sagt, ist, der Tod ist eine kurze Zwischenpause und dann werden wir alle auferstehen und daran glaube ich auch, weil ich die Musik so deutlich und überzeugend finde.
Mahler, das wissen wir, ist für Sie von großer Bedeutung, ein zentraler Komponist in Ihrem Repertoire. Was ist es, was Sie generell an Gustav Mahler und an seiner Tonsprache so schätzen? Was fasziniert Sie?
Mahler war wie ein Prophet, finde ich. Er hat zum Beispiel sehr viel Musik geschrieben, die mich daran erinnern, was später im 20. Jahrhundert geschah. Was hören wir? Militärmärsche, Trauermärsche, furchtbar tragische Musik, die oft mit einem jiddischen Lied oder solche jüdischen Wurzeln verbunden ist, auch groteske Hassliebe mit der österreichischen Folklore. Eigentlich höre ich die ganze Holocaust-Geschichte in Mahlers Musik, obwohl er 50 Jahre davor geschrieben hat. Wie ist das möglich? Wahrscheinlich war er ein Seher, ein Prophet, der die Zusammenhänge so deutlich erfahren hat, dass er wusste, was kommt. Und er hat in die Zukunft blicken können. Und diese fantastische Wahrnehmung der Zusammenhänge und die fantastische Wahrnehmung der Welt überhaupt ist das Überzeugende bei Mahler. Zum Beispiel das Lied von der Erde ist tatsächlich ein Lied über unsere Erde. Das ist unser Leben hier, unser Planet, die Natur, wovon wir Abschied nehmen. Und dieser letzte Abschied, das ist so, als würde man irgendwo in einem Raumschiff sitzen und die Erde von weiter und weiter beobachten, wie schön sie ist, wenn man so weiter und weiter wegfliegt. Und das hat etwas vielleicht Pantheistisches, also Natur und Religion sind sehr stark verbunden bei Mahler. Überhaupt bei Mahler kann man nicht sagen, religiös oder nicht religiös, ist welche Religion überhaupt, ist alles ein Durcheinander, weil bei ihm ist alles intuitiv, spontan, persönlich und man kann das sehr schwer in eine Schublade reinforcieren.
NDR Kultur, heute mit Ivan Fischer und jetzt mit Gustav Mahler, ein Ausschnitt aus dem Lied von der Erde.
Musik. Teiche steht ein Pavillon aus grünem und aus weißem Porzellan.
Von der Jugend aus dem Lied Von der Erde von Gustav Mahler, eine Aufnahme mit Robert Dean Smith und dem Budapest Festival Orchestra unter der Leitung von Ivan Fischer, heute zu Gast in der Sendung NDR Kultur à la carte. Budapest, Herr Fischer, Ihre Geburtsstadt 1951, Ihr Geburtsjahr. Sie sind in eine Musikerfamilie hineingeboren. Ihr Vater, Sándor Fischer, war Dirigent, Arrangeur, Komponist, Übersetzer von Libretti. Ihr Bruder Adam ist auch Dirigent geworden. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihr Zuhause als Kind? Wie intensiv waren Sie von Musik umgeben? Wie sind Sie aufgewachsen?
Meine Eltern haben nach dem Krieg für uns eine wunderbare Kindheit schaffen können. Das war ein Wunder. Und es war eine Familie, alle von jüdischer Abstammung, aber ohne Religion. Diese große Andacht oder Adoration, was man in der Religion durch viele Generationen sich angewohnt hat, das hat sich in die Richtung der Kultur verändert. Für uns waren die Götter, waren die großen Kulturfiguren, Goethe, Mozart, Beethoven, aber auch Wagner zum Beispiel. Wagner wurde sehr geliebt von meiner Familie. Wir lebten für die Kultur. Ich hatte ein Abo in der Oper, was ganz nah war in der Stadt. Und mein Vater hat mich als 10-jährigen Sohn vorbereitet. Monatelang die Motive aus der Wagner-Oper gespielt, damit ich das erkenne beim Opernhören. Und so kam dann die Aufführung. Und ich als 10-Jähriger oder 12-Jähriger war vielleicht der Experte im Saal, im Auditorium der Oper. Und dann habe ich ein Tagebuch gehabt, wo ich gnadenlos wie ein Kritiker den Tenor abgerissen habe, wie furchtbar er die Arie gesungen hat. Also wir lebten für die Kultur.
Sie haben zunächst Klavier, Geige, Cello und Komposition studiert am Bartok-Konservatorium in Budapest. Dann ging es in Wien weiter mit Cello und mit dem Studium Alter Musik. Wie hat sich der Weg vom Instrument zum Dirigieren gebahnt?
Ich war kein geduldiger Instrumentalistentyp. Wenn man ein Instrumentalist ist, muss man sich darauf konzentrieren können, dass man durch dieses Instrument sich echt ausdrücken kann. Ich hatte eine Frustration, dass es mir nicht gelingt. Und dann habe ich langsam wahrgenommen, dass wenn ich mit Leuten arbeite, mit größeren Gruppen, dass das meine Natur ist und nicht, dass ich irgendwo mich mit dem Klang eines Instruments vertiefen kann. Dann langsam ist das entstanden. Ich habe dann die Dirigentenklasse von Hans Swarovski gefolgt, aber auch weiter Cello gelernt. Damals war die Entdeckung der historischen alten Musikaufführung etwas ganz neu und aufregend. Und der noch junge Nikolaus Harnoncourt hat angefangen zu unterrichten. Und dann gingen wir wie die großen Gläubiger, die an diese neue Bewegung geglaubt haben. Und dort habe ich bei Harnoncourt Aufführungspraxis alter Musik gelernt. Und eine Welt hat sich geöffnet für mich. Und das hat auch sehr stark mein Verständnis der späteren Musik verändert.
Ein Orchester, mit dem Sie regelmäßig zusammenarbeiten, ist das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Wir hören Sie gemeinsam mit dem Orchester und mit Antonín Dvořák.
Thank you.
Eine ganz junge Einspielung von Dvořáks Legende B-Moll Opus 59 Nummer 10 unter der Leitung von Ivan Fischer, heute unser Gast in der Sendung NDR Kultur à la carte. Ivan Fischer, Ihre Karriere hin zum Dirigenten, die Sie eben schon ein bisschen beschrieben haben, hat sich, so vermittelt es sich mir natürlich, ergeben. Es hat sich entwickelt und Sie haben zu dieser Entwicklung hin zum Dirigenten eine sehr klare Haltung. Es gibt Schüler, Musiker, die kommen zu Ihnen und sagen, sie wollen Dirigent werden. Warum stehen Sie einer solchen Haltung kritisch gegenüber?
Warum will man Dirigent werden? Wenn jemand unbedingt ein Dirigent sein will, das ist für mich sehr verdächtig. Verdächtig im Sinne, dass dieser junge Mann oder junge Frau Dirigent sein möchte, wegen vielleicht etwas Egoistisches, Narzisstisches oder Eitelkeit oder Sehnsucht nach Scheinwerferlicht. Und die echten Dirigenten, die sind in der Musik interessiert, nur in der Musik, nur. Und ich fühle mich auch so, das Dirigentenleben hat so viel mit anderen Sachen zu tun, zum Beispiel Macht oder Organisation oder Karriere oder Scheinwerferlicht. Und das finde ich eher widerlich. Das ist alles sehr schwer immer wieder zu erleben. Das Einzige, was mich kompensiert, ist die Musik. Wenn die Musik so schön klingt und so, als ich mir das innerlich höre, das kompensiert mich. Aber warum wollen diese jungen Leute Dirigenten werden? Haben sie vielleicht Sehnsucht für all das Oberflächige, was man lieber nicht haben soll?
Sie haben viele Jahre darüber nachgedacht, was die Funktion eines Dirigenten ist. Haben Sie heute eine klare Antwort darauf?
Ja, also man diskutiert sehr viel über, wie autoritär soll ein Dirigent sein. Ich finde, demokratisch kann man nicht, weil es 100 Leute spielen zusammen. 100 Leute müssen einheitlich spielen. Wenn sie nicht einheitlich spielen, das kommt auch vor allem unter den Star-Orchestern, die dann ein bisschen schwer haben, sich anzupassen, weil zu starke und vielleicht zu egozentrische Persönlichkeiten im Orchester sitzen. Das geht nicht, weil dann ist keine Einheit der Aufführung und man braucht absolut eine Einheit. Die Einheit soll aus der Mentalität des Komponisten kommen. Der Komponist ist ein Mensch und er schreibt für 100 Leute. Ich bin auf diesem Resultat gekommen, dass der Dirigent ist der wahre der Einheit. Wir Dirigenten beschützen, wir sorgen dafür, dass das Orchester, die 100 Persönlichkeiten hat, einheitlich spielt. Und diese Einheit soll in Harmonie sein damit, was der Komponist in seiner Fantasie hatte.
Aber wie vermittelt man das Essentielle in der Musik als Dirigent, die Inhalte der Musik, das, was der Komponist im Kopf und im Gefühl hat? Denn das zu vermitteln, darum geht es ja.
Ja, da hat mein ehemaliger Lehrer, der Nikolaus Harnoncourt, mir sehr geholfen. Er hat es deutlich gemacht, dass die Schrift, also alles, was in der Partitur steht, ist nur eine Skizze. Man muss verstehen, was hinter den Noten ist und was man eigentlich verstehen muss, warum der Komponist geschrieben hat, was er geschrieben hat. Musik ist eine Art Kommunikation. Wir sprechen mit Sätzen, wir sagen ein Wort oder einen Satz und dann so sprechen wir. Aber wir möchten etwas damit sagen. Wir haben eine Idee, ein Gefühl, was wir mit Sprache vermitteln. Und ähnlich vermitteln wir etwas mit der Musik. Und das muss man fühlen, wissen, lernen, was, warum die Musik so ist, wie sie ist. Und das müssen wir zum Hören bringen.
Thank you.
Ludwig van Beethoven, der dritte Satz aus der Eroica von Ludwig van Beethoven mit Ivan Fischer und dem Budapest Festival Orchestra. Sprechen wir ein bisschen über die Oper, Ivan Fischer. Sie führen mit dem Budapest Festival Orchestra seit vielen Jahren Opern auf, bei denen Sie nicht nur dirigieren, sondern auch Regie führen, fernab vom normalen Opernbetrieb. Sie haben ein eigenes Opernfestival gegründet, 2018 im italienischen Vicenza, an einem wundervollen Ort, dem Teatro Olimpico, erbaut von dem berühmten Renaissance-Architekten Andrea Palladio. Dirigat und Regie in Personalunion, diesen Weg zu gehen, dafür gab es Gründe. Herr Fischer, welche waren das?
Die Oper ist eine komplizierte, chaotische Welt. Natürlich kompliziert, weil man sieht, man hört, man hat Bühnenbild, Kostüme, Sänger, Orchester, Musik, Beleuchtung. Es ist sehr komplex. Es ist eine ziemlich komische Geschichte, wenn man das folgt, dass eine Gattung von dieser Vielfalt hat manchmal die wichtige Hauptrolle. Es war zum Beispiel die Zeit der Primadonnen. In Mitte des 19. Jahrhunderts ging es nur diese berühmte Sopranistin, die dann auftritt in der irgendeiner Rossini-Oper. Und alles andere war unwichtig. Es ging nur um diese Dame. Dann irgendwann kamen die großen Dirigenten. Wir hatten diese Epoche von Mahler bis Toscanini und viele großartige Dirigenten. Und die haben die Hauptrolle gespielt in dieser Vielfalt. Jetzt in den letzten 50, 60 Jahren war die Epoche der Regisseure, die diese Rolle gespielt haben, dass sie die alten Opern zum neuen Publikum näher bringen durch verschiedene Konzepte oder neue Betrachtungen von einem alten Kunstwerk. Das geht jetzt wieder aus der Mode. Also jetzt haben die meisten Leute genug vom Regietheater. Ich glaube, wir sind in der letzten Phase des Regietheaters. Aber es geht immer hin und her. Was ist wichtig in der Oper? Wort, Musik, das Aussehen, Interpretation. Das ist eine endlose Diskussion. Und was mich eigentlich sehr stark interessiert, ist das ursprüngliche, dieser Gleichgewicht, was die alten Griechen noch als Ideal hatten, ein Gleichgewicht von Schauspiel, Musik, Tanz, wie das bei den alten Griechen war. Und das wollten die Renaissance-Leute in die Generation vor und während Monteverdis schaffen. Die wollten das wieder einführen. Dann Wagner später hat diese Idee von Gesamtkunstwerk als Ziel gesetzt. Mich interessiert etwas Ähnliches. Ich suche eine starke organische Verbindung zwischen Wort, Musik, zwischen was wir sehen und was wir hören, dass das absolut dasselbe ausdrückt. Und darum, ich kann nichts mit dem heutigen Trend von Regieoper anfangen. Ich habe meinen eigenen Weg gefunden. Es geht mir darum, dass ich wieder diese Einheit zwischen Musik und Theater finde, was das ursprüngliche Ziel der Oper war.
In diesem Jahr steht Mozarts Don Giovanni auf dem Programm. Damit sind Sie auch in Baden-Baden zu erleben, unter anderem mit einer großartigen Sängerbesetzung, habe ich gesehen. André Schuhn ist dabei. Ich glaube, eine Produktion, auf die man sich sehr freuen kann. Mozart steht auch bei uns auf dem Programm, zusammen mit dem Konzerthausorchester Berlin unter ihrer Leitung. Louise Alder ist die Sopranistin in Mozarts Così fan tutte. Thank you. Ausschnitt aus Mozarts Così fan tutte die Arie der Fiordiligi come scoglio in moto de Star mit Luis Alder und dem Konzerthausorchester Berlin unter der Leitung von Ivan Fischer. Sie stammen aus Ungarn, Herr Fischer. Welche Bedeutung hat Ihre ungarische Herkunft für Sie?
Ungarn finde ich ein faszinierendes Land, weil das so eine Mischung ist von verschiedenen Eindrücken. In Ungarn waren die Türken sehr lang, dann die Habsburg-Monarchie. Also man könnte sagen, Ost-West hat sehr stark Ungarn geprägt. Dann diese wunderbare Folklore aus dem Balkan. Ich kenne Gruppen, die serbische Musik in Ungarn spielen können. Auch die fantastische Kultur, die die Zigeunermusiker aus Indien nach Ungarn gebracht haben und dort verbunden mit den ungarischen Wurzeln. Also es ist eine Mischkultur.
Ein Blick nach Ungarn heute. Sie sind viel in Budapest vor Ort. Wie nehmen Sie die politische Situation und die Regierung wahr, Ungarn unter Viktor Orban? Was nehmen Sie im Land wahr, wenn Sie vor Ort sind?
Also ich finde diese tägliche Politik, da nehme ich nicht teil. Ich bin ein sehr leidenschaftlicher Europäer. Ich finde es wunderbar, dass in meinem Leben kein Krieg in Europa war. Also jetzt leider ist das weniger friedlich bei unseren östlichen Nachbarn. Aber Europa ist eine wunderbare Sache, dass man freundlich und frei miteinander leben kann. Wir reisen frei. Ich erinnere mich noch, als ich immer Visen anfragen musste für meine Reise nach Frankreich oder Deutschland. Insofern finde ich schade, dass Ungarn so etwas wie ein schwaches Mitglied in dieser europäischen Familie ist. Also ich würde lieber dafür mich einsetzen, dass die europäische Integration in Ungarn auch stark gefördert wird. Und das tue ich auch durch mein Wirken. Ich probiere, europäische Brücken zu bauen, internationale Kontakte herstellen, verschiedene Musiker miteinander spielen zu lassen und verschiedene Musik in allen diesen Ländern aufführen. Das ist mein Beitrag. Ich finde die Integration und Frieden hochwichtig. Und wenn Ungarn jetzt eine andere Richtung einnimmt, das finde ich etwas schade. Und ich hoffe, dass das wiederhergestellt wird.
Musikerinnen und Musiker sind die besten Botschafter der Integration. Dieser Satz stammt von Ihnen und ist aus meiner Sicht wichtiger denn je mit Blick auf die Politik im Großen und im Kleinen. Was gibt Ihnen Hoffnung in dieser kompliziert gewordenen Welt?
Die Musik hilft, weil wenn man Mozart zusammenhört, dann glaube ich nicht, dass man die Leute, die das alles schön gefunden haben, dann nachher einander erschießen möchten. Die Musik macht Leute friedlicher miteinander, weil sie etwas Gemeinsames erleben können. Wenn ich uns Musiker mit zum Beispiel Schriftsteller vergleiche, dann haben wir noch das Glück, dass wir eine internationale Sprache sprechen. Als Dichter ist man an eine Sprache verbunden. Und das heißt nicht, dass man nationalistisch ist. Leider, die Sprachen sind eben unterschiedlich. Aber Gott sei Dank ist die Musiksprache allgemein. Und wir haben eine Riesenmöglichkeit, Leute miteinander friedlicher, toleranter und verständnisvoller zu machen. Und das sollten wir wahrnehmen.
Vielen Dank, Ivan Fischer, für diese Stunde in Berlin. Alles Gute für Sie. Dankeschön.
Dankeschön.
Das war NDR Kultur à la carte, heute mit Ivan Fischer und mit Beate Scheibe. Auf bald.